So viele Ankündigungen in einer Woche gab es selten. Wir schauen uns die Nikon ZR an, die EOS C50 von Canon, die erste Mittelformat-Cinekamera von Fuji und jede Menge spannende Objektive. Ich kriege langsam Schweißausbrüche bei Photographics News. Herzlich willkommen, da es so viel zu tun gibt, halte ich mich mal kurz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schaut mal ein Video zu IFA 2025, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schaut dann doch mal bei Fotokoch vorbei, denn unser und euer Partner für Fotografie und Videografie bietet so ziemlich alle Neuigkeiten mit dem gewohnten Service an. Heißt verschiedene Bezahloptionen, falls verfügbar auch Finanzierungsmöglichkeiten, Praxistests, eine super Beratung und viele weitere Vorteile. Falls ihr euch also eine der Neuigkeiten zulegen wollt, dann folgt mal unbedingt dem Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Okay, wir reden ja heute über die Nikon ZR und die Canon C50, die ich als Einsteiger-Cinekameras bezeichnen würde, die man manchmal auch für Fotos nutzen kann, also irgendwie auch hybrid, aber der Fokus ist hier nicht auf Fotos und dann kann man auch Videos machen, sondern eher andersrum. Dabei gibt es auch einige Eigenschaften, die für die Preisklasse unter 4000 Euro echt interessant sind. Und um das so ein bisschen besser verstehen zu können oder einschätzen zu können, starten wir jetzt erstmal mit der Fujifilm GFX Eterna 55. Denn Fuji hat endlich die professionelle Cinekamera mit Mittelformatsensor vorgestellt, die der Hersteller schon im November 2024 angekündigt hat. Herzstück der GFX Eterna ist der 102 Megapixel starke Mittelformat CMOS-Sensor, den wir etwa auch aus der GFX 102 oder der GFX 100 RF kennen. In der Eterna wird er dann auch noch mit dem X-Processor 5 kombiniert. Und obwohl es immer wieder Diskussionen um die Größe digitaler Mittelformatsensoren gibt, mit einer Diagonale von 55 mm, ist der Sensor tatsächlich um das 1,7-fache größer als herkömmliche Vollformatsensoren. Wahrscheinlich hat die Eterna 55 wegen dem Durchmesser des Sensors auch ihren Namen bekommen. Aber zurück zum Thema und jetzt wird es wirklich beeindruckend. Fuji kann den Sensor nämlich in verschiedenen Formaten auslesen. Darunter gibt es mit GF OpenGate 4:3 auch ein Format, das den kompletten Sensor auslesen kann. Oft wird OpenGate ja als Vorteil für die Produktion von Social Media Videos und herkömmlichen Videos, also gleichzeitig genannt. In der Cinekamera bietet das aber wohl eher Vorteile, verschiedene Objektive ohne Auflösungsverluste nutzen zu können. Dafür wird der native G-Mount mit einem mitgelieferten PL-Mount-Adapter ergänzt. Als nächstes gehen wir kurz auf die Videoformate ein, die ich euch jetzt auf YouTube einmal einblende. Die Tabelle ist leider echt riesig, besonders sind hier aber die orange markierten Formate. Laut Fuji sind sie einzigartig für die Eterna 55. Mit dem bereits erwähnten OpenGate mit 48 Bildern pro Sekunde, 8K und 4,6K Formaten für anamorphische Objektive und den Super 35 Formaten kann die Kamera zusätzlich zu, ich nenne das mal so eher klassischen Formaten, für einige Spezialzwecke auch wirklich interessant sein. Ebenfalls typisch für professionelle Filmkameras sind elektronisch variable ND-Filter, die direkt im Gehäuse integriert sind. Laut Fuji ist es aber erstmals serienmäßig in derart großen Sensoren eingesetzt. Sie decken einen Bereich von ND 0,6 bis 2,1 ab, was 2 bis 7 Blendenstufen entspricht. Ein spezieller optischer Tiefpassfilter nutzt zudem ein 4-Punkt-Trennverfahren für die Reduzierung von Moiré-Effekten. Als Dual-Native ISO gibt es ISO 800 und ISO 3200. Ja, und so könnte ich jetzt irgendwie über die GFX Eterna 55 weiterreden. Es gibt echt wahnsinnig viele Details wie Timecode, internes RAW in 12-Bit bei bis zu 8K und 30 Bildern pro Sekunde, etliche Anschlüsse und all das in einem etwa 2 Kilo schweren Gehäuse mit Abmessung von etwa 11x14x18 cm. Dann gibt es zwei seitlich angebrachte 3-Zoll-Monitore und einen externen 5-Zoll-Monitor mit einer ziemlich hohen Helligkeit von 2000 Nits. Aber mehr zur GFX Eterna 55 gibt es dann doch leider in Marks News, die ich euch mal in den Shownotes verlinkt habe. In den USA kommt die Kamera für 16.500 US-Dollar auf den Markt. Testberichte gibt es aktuell noch nicht so wirklich. Ich bin also mal sehr gespannt, wie die Readout-Geschwindigkeiten dieses riesigen Sensors bei den hochauflösenden Formaten so aussehen. Ich kürze bei der GFX ab, denn wir wollen jetzt über die Nikon ZR reden, denn das ist die erste Kamera, die Nikon und Red zusammen herausbringen. Red bringt ja eigentlich Kameras wie die GFX Eterna 55 raus, also so professionelle Cine-Kameras, die eher im Team und mit professionellen Teams eben eingesetzt werden. Dementsprechend gespannt war ich auf die ZR, da sie auf den ersten Blick ja eher aussieht wie eine Alternative zu Sony FX3. Und bei genauerem Hinsehen ist sie das irgendwie auch im Prinzip. Grundlage für die ZR ist nämlich der teilweise gestapelte Vollformatsensor, den Nikon auch in der Z6-3 einsetzt. Das ist hier insofern ein Vorteil, als dass der Sensor sehr hohe Auslösegeschwindigkeiten schafft. Rolling Shutter-Effekte sollten hier also kein allzu großes Problem sein. Mit einem Gewicht von 540 Gramm und einer Größe von knapp 13 x 8 x 5 cm ist die ZR dabei zudem deutlich kleiner als die GFX Eterna und auch so ein bisschen wenig kleiner als die Canon C50, zu der wir gleich noch kommen. Im Vergleich zur Z6-3 fehlt hier aber ein optischer Sucher. Auch ein Handgriff hat die ZR nicht so wirklich. Viele Nutzer werden die Kamera aber wohl sowieso in einem Cage mit oben angebrachtem Handgriff nutzen. Also wahrscheinlich fällt das insgesamt nicht so stark ins Gewicht. Die ZR sorgt im Netz aktuell aber auch weniger mit ihrem Design für Aufsehen, auch wenn das für Nikon wirklich ein bisschen unkonventionell ist. Es sind eher so die technischen Eigenschaften der Kamera und zusammen mit dem Preis. Denn dank der Zusammenarbeit mit Red kommt der exklusive R3D-NE-Codec zum Einsatz, wodurch die Kamera zu einem sehr günstigen, zum Preis kommen wir ja gleich, Zusatzgerät für Red-Filmer wird. Die schafft intern zudem 6K bei 60 Bildern pro Sekunde oder 4K bei 120 Bildern pro Sekunde. Das geht dann wahlweise auch in NRAW, Apple ProRes RAW oder natürlich auch in H.264 oder H.265 Formaten. Wie auch die Eterna gibt es hier ein Dual Native ISO mit ISO 800 oder ISO 6400. Letzteres klingt dann nach sehr guten Voraussetzungen für den Einsatz bei wenig Licht. Anders als die Eterna und die C50 gibt es in der ZR einen 5-Achsen-Bildstabilisator, der bis zu 7,5 Blendenstufen ausgleichen kann. Zudem gibt es kamerainternes 32-Bit Float Audio, was wirklich, wirklich praktisch ist. Denn selbst wenn man dann aus Versehen die Empfindlichkeit der Mikros komplett falsch einstellt und sie dann übersteuern, lässt sich das nachher in der Nachbearbeitung korrigieren. Das ist so ein bisschen so, als hätte man ein RAW-Format für Audio. Eine weitere Besonderheit der ZR ist das laut ersten Reviews beste Display, was jemals in einer Vollformat-Systemkamera gab, zumindest als seitlich herausklappbares Display. Denn das misst 4 Zoll und löst mit 3,07 Millionen Bildpunkten auf. Es ist zudem auch 1000 Nits hell, lässt sich wie gesagt neigen und drehen und denkt den DCI P3 Farbraum ab. Das hätte ich mir bei meinem IFA-Video wirklich gewünscht, wo ich auf dem Display meiner A7 IV zum Teil gar nichts mehr gesehen habe. Ebenfalls nett, Monitor Lutz unterstützt die ZR ebenfalls. All das klingt wirklich klasse, ich finde die ZR als Solo-Filmer wirklich persönlich sehr interessant. In ersten Reviews werden aber auch Schwachstellen thematisiert, die wirklich so ein bisschen ungünstig sind, etwa Micro-HDMI statt Full-Size-HDMI. Aktuell gibt es zudem noch keinen XLR-Handgriff wie bei der Konkurrenz. Wir haben nur ein einzelnes 1/4-Zoll-Gewinde und das Speicherkartenfach ist unten unter der Kamera. Das ist für mich irgendwie der größte Nachteil, denn mit Stativen wird es ziemlich schwer, die SD-Karte zu wechseln. Aber eventuell kann man das alles verkraften, wenn man dann den Preis der ZR erfährt. 2349 Euro, damit unterbietet Nikon die Konkurrenz wirklich enorm. Die Canon C50, zu der wir jetzt im Anschluss kommen, kostet zum Beispiel 3799 Euro, die FX3A von Sony sogar 4699 Euro. Und jetzt zur dritten Videokamera in dieser Folge. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie. Braucht ihr eine Pause? Nee, okay. Ja, ich verspreche, es bleibt weiter spannend. Canon hat nämlich die EOS C50 vorgestellt und damit die bisher leichteste Cine-Kamera, die Canon mit RF-Bajonett im Angebot hat. Sucht ihr hier nach einem Vergleich, würde ich euch am ehesten empfehlen, das Datenblatt der Canon EOS R5C zur Hand zu nehmen. Dass bei der Nachfolgerin, die R5 II ist ja schon lange raus, auch keine Cine-Version gab, schätze ich mal, dass die C50 sie ersetzt. Die C50 wiegt 670 Gramm und misst knapp 14x9x9,5 cm. Laut Herstellerangaben richtet sich das Design aber vor allem an hochwertige Solo-Videoproduktionen. In die aktuelle Videowelt passt sie mit OpenGate inklusive 12-Bit RAW damit auch wirklich, wirklich gut rein. In klassischen Formaten kann die Kamera aber sogar 7K bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Ist schon echt ordentlich. Alternativ sind aber wie bei Nikon auch 4K mit 120 Bildern pro Sekunde und dann sogar 2K mit 180 Bildern pro Sekunde drin. Dual-Base ISO funktioniert hier sogar mit wahlweise ISO 800 oder ISO 6400. Das ermöglicht ein neu entwickelter 32-Megapixel-Vorformatsensor, der weder rückseitig belichtet ist und auch nicht im Stack-Design verbaut ist. Fand ich ganz interessant. Der kann aber auch Fotos aufnehmen und ist damit mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde auch relativ schnell, hat aber keinen mechanischen Verschluss. Kurioserweise, und das ist vielleicht der größte Nachteil der C50, ist er auch nicht beweglich gelagert. Das heißt, die C50 hat keinen IBIS. Es gibt ja den Fokus auf Solo-Video-Kreation und das bedeutet eigentlich auch immer den Einsatz ohne Gimbal und dynamische Aufnahmen aus der Hand. Da wäre ein IBIS natürlich sinnvoll, auch wenn Canons VCM-Objektivserie für genau solche Kameras natürlich über optische Bildstabilisierung verfügen. Die sind aber auch ziemlich teuer, also hätte ich mir dann einen IBIS durchaus gewünscht. Anders als die Nikon ZR wird die EOS C50 allerdings aktiv gekühlt und auch mit einem abnehmbaren Handgriff geliefert. Und dieser bietet dann erfreulicherweise zwei XLR-Anschlüsse und an der Kamera gibt es dann auch noch einen vollwertigen HDMI-Ausgang. Und damit soll unsere kleine Videokamera-Zusammenfassung auch schon fast enden. Den Preis will ich aber jetzt nochmal erwähnen. 3.799 €. In den Handel kommt die Kamera dann ab November 2025. Wie in den letzten Folgen schon vermutet, hat Sigma auch diese Woche drei neue Objektive präsentiert. Wie erwartet das 135mm f1.4 DG Art, das im Netz als neues Bokeh-Monster gefeiert wird. Tatsächlich ist die Kombination aus 135mm und f1.4 für das Vollformat mit Autofokus bisher wirklich einmalig. Sigma stellt hier also wirklich eine Innovation vor. Das Objektiv ist aus 17 Elementen in 13 Gruppen konstruiert. Sigma-typisch gibt es hier zwei sphärische Linsen und vier FLD-Elemente für eine bessere optische Qualität. Für ein außergewöhnliches Bokeh verfügt das Objektiv dann über stolze 13 Blendenlamellen. So viel Glas und so viele Blendenlamellen, ein kleiner Scherz, sind natürlich schwer. Das 135mm f1.4 bringt nämlich stolze 1420 Gramm auf die Waage und hat mit 105mm auch ein sehr großes Filtergewinde. Mit einer Länge von 137,5 mm, hier sind wir mal ganz genau, ist die Länge vergleichsweise moderat. Und das, obwohl Sigma neben Linsen auch noch zwei HLA-Autofokusmotoren verbaut. Gegen Staub und Spritzwasser ist das Objektiv abgedichtet. Wer Interesse hat, muss aber leider 1.899 € für den E-Mount und für den L-Mount einplanen. Alternativ, wenn es günstiger sein soll, hat Sigma auch die zweite Generation des 35mm f1.2 DG Art vorgestellt. Das Objektiv ist mit 745 Gramm deutlich leichter als die Vorgängerversion und ist mit 20% kürzer. Das Filtergewinde misst 72 statt 82 mm. Preislich sind wir hier bei 1.499 €, ebenfalls verfügbar für den E-Mount und den L-Mount. Und dann, um alles abzuschließen, hat Sigma neben den zwei Festbrennweiten auch noch das 20 bis 200 mm f3.5 bis 6.4 DG Contemporary gezeigt. Und das ist bei mir kein Versprecher oder Tippfehler. Es ist wirklich ein 20 bis 200 fürs Vollformat. Also wieder eine Weltneuheit, denn kein anderer Hersteller hat bisher ein Objektiv für spiegellose Vollformatkameras mit 10-fach Zoom vorgestellt. Also ein wirklich interessantes Reisezoom, das mit 540 Gramm und einer Länge von 115,5 mm auch nicht allzu groß und klobig und gewaltig ist. Leider fehlt hier aber ein wetterfestes Gehäuse, positiv hervorzuheben, ist dann allerdings der maximale Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 im Brennweitenbereich von 28 bis 85 mm, also echt so ein bisschen makrotauglich. Sehr attraktiv finde ich zu dem Preis, 899 € passt womöglich besser in die Urlaubskasse als die anderen Sigma-Neuheiten. Verfügbar ist es dann aber wieder nur für den L-Mount und den E-Mount. Okay, ich muss gleich noch mal ein paar Dinge erwähnen, weil diese Woche so viel los ist und die Folge schon sehr lang wird. Aber eine Sache will ich noch mal ausführlicher machen, denn ich will euch noch einmal das RF 85mm f1.4 LVCM vorstellen, das jetzt sich zu den anderen VCM-Objektiven von Canon gesellt. Mit einem Gewicht von nur 646 Gramm ist es dabei nämlich deutlich leichter als der RF 85mm f1.2 LUSM, das 1195 Gramm wiegt. Wie erwartet übernimmt Canon dabei das Gehäuse der bereits erschienenen VCM-Objektive für einen möglichst nahtlosen Workflow. Zusammen mit bestimmten Kameras, Liste findet ihr im Artikel, gibt es hier zudem einen Blendenring, den Canon ganz einfach Smooth Action Iris Ring nennt. Wer Interesse hat, muss 1.749 € einplanen und darf dann ab dem 30. September losshoppen. Aber Achtung, der Voice-Coil-Motor im Objektiv erzeugt ein schwaches Magnetfeld. Wer also einen Herzschrittmacher hat, der sollte das also im Hinterkopf bleiben. Okay, in der geheimen Fotografix-News-Themenliste, die bestimmt ganz, ganz sicher irgendwo auf einem Google-Server liegt, stehen noch so ein paar andere Themen, die ich euch aber aus zeitlichen Gründen lieber in die Shownotes packe. Darunter das neue 50-200mm f2.8 IS Pro von OM System, über das ich ja letzte Woche schon mal gesprochen habe. Da gab es schon geleakte Bilder, das ist jetzt offiziell. Dann noch ein neues 25-200mm f2.8 bis 5.6 von Tamron für Vollformatkameras mit E-Mount, was ja irgendwie ganz gute Alternative zum vorgestellten Sigma 20-200 ist. Dann gibt es noch eine neue Kompaktkamera von Canon, die am Ende schlechter ist als ihre Vorgängerin und vieles, vieles mehr. Es gab auch neue iPhones, noch ein neues Cine-Objektiv für die GFX Eterna und neue Cine-Objektive von Sigma und Canon. Wenn euch all das interessiert, dann schaut doch mal auf fotografix-magazin.de vorbei. Unser Team gibt sich natürlich immer große Mühe, alle News schnell und verständlich zu covern. Und dementsprechend gibt es da nochmal alle Infos ausführlich. Und mit einer Community aus Fotografen und Enthusiasten, die ich wirklich mag, in den Kommentaren. Ich wünsche euch was bis nächste Woche und freue mich, wenn ihr dann nochmal wieder mit dabei seid. Ein Abo macht das alles noch so ein bisschen bequemer und einfacher. Also klickt hier unten irgendwo auf Abonnieren. Auf Wiederhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.